Also ich freue mich auch, dass Sie da sind. Es wäre ein wenig langweilig, wenn ich alleine hier wäre. Und finde das interessant, dass Sie es so lange aushalten ohne Beamer und dergleichen mehr. Und wundere mich, dass das Klavier gar nicht bedient wird. Das ist mir auch noch nicht passiert, aber ich bin manchmal offen für was Neues. Unsere Prägung. Ich muss noch was sagen. Also, Sie haben ja mit Recht gesagt, wir haben schon ein Kapitel geschafft, aber mir tut das ja leid, man müsste mehr Zeit haben. Aber das ist ja heute alles nicht mehr, wir haben alle keine Zeit mehr. Wir haben es mit der Visitenkarte gehabt, mit der Gemeindekultur, mit den Kosten. Und wenn wir heute Abend über Prägung sprechen, dann kann das eine durchaus auch schmerzhafte Erfahrung beinhalten. Nicht nur, aber auch. Also ich habe spontan nicht an Wikipedia gedacht, finde ich schön, dass Sie das gemacht haben, mir abgenommen haben. Ich habe an Geldmünzen gedacht, die geprägt werden. Und dann gibt es zumindest dort, wo viel Fremdenverkehr ist, dann manchmal solche Automaten. Da kann man dann ein Pfennig oder ein Zweipfennigstück oder sowas dann nochmal extra prägen lassen. Irgendwie, das wird dann so platt gemacht. Ich finde es eigentlich Blödsinn, nicht? Aber was die Leute nicht alles machen, um ihr Geld loszuwerden. Also Prägung bei der Münze erfolgt durch hohen Druck. Und dann wird aus einem ziemlich gleichförmigen Stück Metall auf einmal etwas, was eine bestimmte Prägung eben hat, unverwechselbar. Ich habe jetzt gelesen, das stand in Idea, dass es in der nordelbischen Kirche, glaube ich, ein Unternehmen gibt, oder die haben zusammengearbeitet, die machen eine Luthermünze, die aber keine Münze ist, sondern die man für die Wägen da bei Aldi und Konsorten benutzen kann, für die Einkaufswägen. Und das als Reklamemittel, als Gag für das anstehende Reformationsjubiläum. Wir alle haben eine Prägung. Wir werden geprägt vom Leben und von vielen Einflüssen, die auf uns einwirken. Wir machen uns das oft nicht bewusst, aber das ist so. Das spielt auch im Reich Gottes eine Rolle. Ich weiß nicht, ob Sie da schon mal drüber nachgedacht haben. Ich hatte die Gelegenheit, in meinem Leben unterschiedliche Prägungen kennenzulernen. Also es ist ein himmelweiter Unterschied, ob Sie eine Gemeinschaft in Schleswig-Holstein mehr umschlungen besuchen würden oder ob Sie ins Siegerland gehen oder ins Erzgebirge oder ins Frankenland. Oder dann gar in das gelobte Land der frommen Württemberg. Und dann gibt es allerlei unterschiedliche Prägungen, selbst im Frankenland. Da gibt es Liebenzeller, da gibt es Puschendorfer und da gibt es Hensoldshöhe. Ganz unterschiedliche Prägungen. Ist interessant. Ich frage mich bloß nicht, wie die sich unterscheiden. Das ist nämlich schwierig. Wir haben versucht im Verband, Bruder Schmidt, der weiß, wovon ich rede, mal unser Profil, haben wir das genannt, zu erarbeiten, haben dazu auch die Delegierten mit eingespannt und verschiedene Gremien und Kreise damit dran gesetzt. Es war gar nicht so einfach. Und dann sagten einige Leute, na ja, das sagen doch alle, was da nachher auf dem Papier stand. Ganz so ist es nicht. Aber es wäre ja komisch, wenn Kinder Gottes, wenn glaubende Menschen solche Unterschiede hätten. dass da nicht das Gemeinsame überwiegt. Müsste doch eigentlich sein, wenn sie einen Herrn haben. Und doch gibt es diese Unterschiede. Und ich denke, wir dürfen das auch fröhlich bejahen, dass es so ist. Also ich nenne mal einen ganz äußeren Grund. In unserem Verband war es zumindest bisher üblich, dass es kein Alkohol in Gemeinschaftsräumen gab. In Puschendorf kein Problem. Hat natürlich was mit Geschichte zu tun. Unser Mutterhaus hat von ziemlich der Gründung an beinahe viel mit Blaukreuzarbeit zu tun gehabt. Das Mutterhaus selber hat ja Fachkliniken betrieben und betreibt immer noch eine. Von daher war die Prägung, also unser erster Rektor, das war der Rektor Pfarrer Keub, der war der Begründer des Blauen Kreuzes in Bayern. Und das hat natürlich auch diese Arbeit mitgeprägt. Er war auch der erste Vorsitzende des Hensoldthür Gemeinschaftsverbandes. Und er hat dann auch den EC vorangebracht. Er war auch Vorsitzender des ECs. Und natürlich, wie leicht zu erahnen, ist auch der Vorsitzende des Blauen Kreuzes. So, das ist unsere besondere Mischung. In der Zwischenzeit hat sich vieles geändert. Die Grenzen sind sehr durchlässig geworden. Und es ist gar nicht mehr so leicht, die unterschiedlichen Prägungen zu erkennen. Aber es gibt sie. Es geht nun nicht so sehr um diese Spezialitäten, sondern darum, was ist die Prägung, die wir bekommen, wenn wir uns eingliedern lassen in den Leib Jesu. Auf gut Deutsch, wenn wir uns zu seinen Leuten halten. Und dieser Abschnitt, der eben vorgelesen wurde, kann uns dabei leiten, dass wir einige wesentliche Grundlinien erkennen. Und auch hier gilt das, wie bei der Münze, diese Prägung, die geht nicht nur auf die nette und schöne Weise, sondern sie hat auch immer etwas mit Druck zu tun. Hat verschiedene Gründe. Der Abschnitt ist sehr lang. Ich kann den natürlich nur so in Auswahl anschauen. Ich möchte kurz etwas zu der Struktur sagen, damit sie uns vor Augen steht. Sie besteht aus drei Teilen im Wesentlichen. Zunächst die Verse 1 bis 4, das ist der erste Teil. Da spricht Paulus die Gemeinde in Philippi an. Und dann ab Vers 5 der berühmte Christus-Hymnus, ein urchristliches Lied von besonderem Kaliber. Das wurde damals vielleicht sogar gesungen in den Gottesdiensten. Christus-Hymnus, auf den werde ich nur am Rande eingehen, nicht weil er unwichtig wäre, sondern weil die Zeit es nicht leidet. Und dann kommt nochmal ab Vers 12 ein Abschnitt, der sich wieder an die Gemeinde in Korinth wendet. Mittelpunkt dieses Abschnittes und des ganzen Briefes ist dieses wunderbare Christuslied. Und daran hängt im Grunde alles. Aber ich könnte jetzt auch sagen, es wäre zu schade, wenn man das jetzt so im Eiltempo durchhechelt. Das muss man extra machen und sich Zeit dafür nehmen. Also dieser erste Abschnitt. Was wird hier erkennbar? Wie sieht die Prägung dieser Gemeinde aus in der Sicht des Paulus? Das geht dann so los, ich lese nochmal nach Luther, ist nun bei euch, also auf gut Deutsch, bei euch ist das Ermahnung in Christus, Trost der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Also viel mehr kann man in einen Satz gar nicht mehr reinpacken. Und das sind alles Worte, zumal wenn sie im Luthertext verlesen werden, die uns sehr abgehoben und weit weg vorkommen. Das ist so fromme Sprache, das ist so ein bisschen vom Alltag weit weg. Aber wenn wir das so sehen, dann täuschen wir uns, sondern das geht hier ins pralle Menschenleben, ins pralle Gemeindeleben hinein. Paulus gibt dieser Gemeinde das Zeugnis, und ich versuche das jetzt mit diesem Mittelteil zu verknüpfen, dass sie von Jesus her geprägt sind. Und darum sind diese Dinge erkennbar, sie stechen hervor. Denken Sie an das Profil eines Reifens, da gibt es also hervorstehende Sachen und eben andere. Es ist ja wieder die Zeit, wo man allmählich die Winterreifen aufzieht, anderes Profil braucht. Ist bei euch Ermahnung? Ermahnung in Christus. Das heißt, seid ihr einander so viel wert, dass ihr nicht gleichgültig die Einzelnen anschaut, wenn sie vielleicht Wege gehen, die nicht gut sind, sich verhalten, wie es nicht gut ist, wenn sie Dinge tun, die nicht zu Jesus passen. Ermahnung bedeutet in erster Linie nicht, dass man jemanden runterputzt und ihm sagt, wie kannst du bloß? Sondern Ermahnung, da geht es darum, dass ich einem Menschen begegne in der Weise, dass es mir ein Anliegen ist, dass er innerlich gefördert wird. Es geht mir darum, dass er wächst und reift. Prägt das, nochmal die Gemeindekultur, prägt das so unseren Umgang miteinander? Dort in Philippi war es so. Man sorgte sich umeinander. Ermahnung in Christus. Da ist Jesus dazwischen. Da lädt nicht einer seinen Unmut ab oder da hat ihn was gestochen oder gestört und dann brettert er ihm das hin. Und da gibt es ja nun verschiedene Weisen, wie man sowas zelebrieren kann. Es gibt Leute, die können das so direkt raus und es gibt andere, die können das so hinten rum. Da weiß man hinterher gar nicht richtig, hat man jetzt eine Ohrfeige gekriegt oder wurde man gestreichelt? Also ich muss vorsichtshalber wieder sagen, ich erzähle natürlich von meinen Erfahrungen woanders her, ne? Sie wissen ja auch, ich habe ein reiches Erfahrungsfeld da zu Hause. Ja, auch die eigene Familie. Wir haben, wie Sie vielleicht wissen, 7 Kinder großgezogen, großziehen dürfen. Und das ist nicht immer nur stressfrei und das reine Vergnügen. Nun ja, aber wir sind sehr dankbar, dass wir die Kinder haben und so weiter. Und die sind auch wirklich nett zu uns. Inzwischen haben sie auch festgestellt, dass wir gar nicht so unrecht sind. Das ist auch schön, wenn man das erlebt. Ermahnung in Christus. Ich bin immer wieder erschrocken, wenn Menschen zu mir kamen und haben mir gesagt, ich muss mal mit ihnen reden. Also das fällt mir nicht leicht, wirklich nicht. Aber das waren dann Leute, denen ich so wichtig war, dass sie mir die Wahrheit nicht erspart haben. Das war nicht immer ganz richtig, das war nicht immer berechtigt, das war auch nicht immer schmerzfrei, aber es war hilfreich. Man braucht eine gewisse Reife, um das einzusehen. Und das sind manchmal die besten Stunden, die man erlebt. Wenn ein Mensch, weil ich ihm wert bin, mir etwas sagt, was mir helfen kann, mich zu verändern. Es wäre wichtig, dass in unseren Kreisen solch ein Klima ist, wo man nicht vor lauter Angst nichts mehr sagt. Das gibt es leider nicht selten. Man hält sich schön zurück, dass man nicht auffällt und aneckt, weil man weiß, wenn eine Kritik kommt, dann ist die so vernichtend, ist sie so verletzend. Es gibt natürlich auch das andere, Gott sei es geklagt, dass wir uns verhalten wie die Kaktusse. Da gibt es einen schönen Kaktus, der heißt Schwiegermuttersitz, fällt mir dann immer bei sowas ein. Oder es geht so zu wie die Stachelschweine, die Gemeinschaft pflegen wollten und deswegen zusammenrückten. Das geht nicht ohne Verletzung ab. Und nicht wenige ziehen sich zurück, weil sie beleidigt sind, das nicht verstehen und können das nicht annehmen. Berechtigte Kritik. Und man weiß bei bestimmten Leuten bloß nicht, was sagen, weil die gehen in die Luft. Oder ziehen sich zurück und das wird man nie wieder los. Also es ist erstaunlich, dass das hier in der Gemeinschaft in Philippi anders ist. Sie ermahnen einander. Und daneben steht gleich Trost der Liebe. Es wird in den Kreisen der Frommen viel von Liebe geredet. Wie weit sie auch gelebt wird, echt gelebt wird, das steht auf einem anderen Blatt. Liebe hat verhältnismäßig wenig mit Gefühl zu tun, sondern sie ist eine sehr nüchterne Angelegenheit, wenn man es recht betrachtet. Gemeinschaft lebt von der Liebe, das ist der Kitt, oder wenn Sie so wollen, das Öl im Getriebe. Wenn dieses Öl fehlt, dann reiben die Zahnräder aufeinander, dass es eine Art hat. Und da gibt es hohen Verschleiß. Wir sind Menschen. Wir haben unterschiedliche Sichtweisen. Wir sind auch als Menschen unterschiedlich geprägt, haben unterschiedliche Hintergründe. Wir finden andere Dinge schön als andere und so weiter. Wir sind anderes gewohnt. So, nun kommen wir zusammen in einem Raum. Das haben wir uns nicht ausgesucht. Wir sind so zusammengestellt worden. Da gibt es alle möglichen Sachen von Reibungen. Geht gar nicht anders. Wenn da nicht die Liebe leitend wird, dann knirscht es ganz schön im Gebälk. Unter Umständen fliegt einem manchmal das alles um die Ohren. Und da können Sie mit Argumenten wenig erreichen. Also wenn die eine Hälfte die Vorhänge sagt, die sind nur schön, wenn sie rot sind, und die anderen sagen, nee, die sind nur schön, wenn sie blau sind, und die anderen sagen, die müssen aber gestreift sein. Und jeder hat auf seine Weise recht, was jetzt? Liebe ist nichts Schwächliches, Süßliches, Gefühlsbetontes, sondern es ist eine Haltung, die viel Kraft kostet, die viel Mut kostet und die einer bewussten Entscheidung bedarf. Ich verzichte darauf, mein Recht, meine Meinung, die natürlich allein richtig ist, klar, durchzusetzen. Und Sie wissen alle, was das bedeutet, wenn man sich nicht zurücknehmen kann bei solchen nebensächlichen Themen, die aber dann eine Brisanz entwickeln können, oder bei anderen. Also ich habe mal so anfließen lassen, dass wir in unserer Gemeinschaft eine Zeit hatten, die nicht ohne war. Da ging es unter anderem auch um die Frage des Bauens, da ging es um die Frage des Bauplatzes. Erbitterte Diskussionen. Das ging bis dahin, wenn man das bei Lichte besah, dass anderen der Glaube abgesprochen wurde und so weiter. So weit versteigt man sich in der Hitze des Gefechts. Also, ich hoffe, dass das bei Ihnen nie sowas gibt oder gegeben hat, aber in unserer guten Gemeinschaft war das so. Stellen Sie sich mal vor, da hat jemand gesagt, wenn ihr das nicht so seht wie ich, dann habt ihr nicht den Heiligen Geist. Ich sage jetzt nicht, um welche konkreten Dinge es ging. Das waren Menschen, die waren wirklich ganz hingegeben an den Herrn. Und es ging darum, dass sie dem Herrn dienen wollten in einer bestimmten Weise. Im Grunde ging das gar nicht um diese Frage, sondern es ging um die Art, wie jetzt die Zustimmung der Gemeinschaft eingeholt oder eben nicht eingeholt worden war. Können Sie sich vorstellen, wie in der Mitgliederstunde die Fetzen flogen. Und das können Sie nicht mit, ach, habt einander doch lieb, ihr müsst doch einander vergeben. Funktioniert nicht. Keine Ehe funktioniert ohne diese, also ich habe es nur mal mit der Ehe, weil das eins meiner Erfahrungsfelder ist. Es funktioniert nicht ohne diese Liebe, die belastbar sein muss, die nichts mit Gefühl zu tun hat, auch was mit Gefühl zu tun, aber nicht in erster Linie. Das Gefühl ist sofort weg. Also mein schönstes Beispiel ist, die große Liebe nicht zu meiner Frau, die ist flöten, wenn ich Zahnschmerzen habe. Oder? Jedenfalls in dem Augenblick spielen ganz andere Dinge eine Rolle. So. Hier in der Gemeinschaft ist Trost der Liebe. Das ist nichts Billiges, sondern es ist ein aufopferungsvolles Geschehen. Gemeinschaft des Geistes. Der Geist Gottes muss verbinden und der Geist sorgt dafür, dass ich mich nicht so furchtbar wichtig nehme, dass ich sofort beleidigt bin, gekränkt bin, verletzt bin. Also das mit dem Verletztsein, das ist ja ganz modern. Wenn einer nicht verletzt ist, dann ist er kein richtiger Mensch, habe ich so das Gefühl bekommen. Also jeder, der auf sich hält, muss dann sagen können, wie tief er verletzt ist. Und wenn man verletzt ist, dann gibt es keine Diskussion mehr, da kann man nicht mehr argumentieren. Ich bin verletzt. Sind Sie auch verletzt? Gemeinschaft des Geistes kostet etwas. Die gibt es nicht zum Nulltarif. Herzliche Liebe eine Liebe, die nicht nur so tut, als ob, die nicht selektiv ist, also mit denen kann ich gut, mit denen nicht. Wenn Sie das mal so auf sich wirken lassen, dann spüren Sie, was das für herausfordernde Dinge sind. Und Paulus sagt, bei euch ist das so. Gibt's das? Er hat nicht ein Metermaß und sagt, ihr seid schon bei 70 oder bei 90 oder bei sogar 95. Das sagt er nicht. Er sagt, das gibt's bei euch. Wenn es das nicht geben würde, zumindest ansatzweise, würde der ganze Laden nicht mehr laufen. Das geht nicht. Aber wenn es schwierig wird, dann hängt es an diesen Sachen. Und Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, das hat auch nichts mit Gefühl zu tun. Sicher auch. Es lässt mich nicht kalt, es bewegt mich. Wie es dem anderen geht. Ich nehme Anteil. Darum gibt es ja in den Gemeinschaften auch beispielsweise solche Tafeln, wo dann dran steht, wer gerade krank ist oder irgendwie sowas. Jeder hat da so seine Art, wie er das bekannt macht. Barmherzigkeit. Fromme Leute, besonders wenn sie sehr gläubig sind, können so furchtbar hart und unbarmherzig sein in ihrem Urteil übereinander. Das empfindet man sehr stark, wenn man selbst betroffen ist. Wie schnell tun wir jemandem Unrecht, weil wir meinen, wir wüssten, wie verkehrt er dies oder das gemacht oder gedacht oder getan hat. Und wenn wir einen Augenblick überlegen und sagen, wenn man so mit mir umgeht, wie wird mir das schmecken? Dann sähe das schon anders aus. Paulus stellt fest, das ist da und ich sage Ihnen, das kommt nicht von selbst. Mittelstück dieses Abschnittes, das kommt nur von Jesus. Das kann man nur durch ihn. Und das hält man nur durch ihn. Wenn es schwierig wird, laufen die meisten weg. In der Schule von Jesus lernt man durchhalten. Also, Paulus macht hier eine interessante Bestandsaufnahme. Diese Dinge sind da. Sie werden gelebt und sie prägen das Miteinander in dieser Gemeinde. Und nun sagt Paulus, der ja immer nach vorne schaut, das Ziel im Auge hat, macht meine Freude dadurch vollkommen. Was kommt jetzt? Dass ihr eines Sinnes seid. Also nicht die gleiche Meinung habt. Es gibt so viel Meinungen wie Menschen, manchmal noch ein paar mehr, als Menschen da sind. Das nehme ich mal an, da schließe ich von anderen Orten auf hier. Das wird hier nicht anders sein, weil sie auch ganz normale Menschen sind, hoffe ich jedenfalls. Eines Sinnes, was ist damit gemeint? Das ist die Ausrichtung auf den einen Herrn. Das ist die Ausrichtung auf das eine Ziel, zu dem er hinführt, eines Sinnes. Es gibt so ein schönes Bild, das stammt von dem Begründer unseres Mutterhauses, dem Herrn Mehl, Ernst, oder französisierend Ernest Mehl, wo er dann verschiedene Bibelstellen zusammengeführt hat. Christus ist uns gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Erlösung. Und dann sind da verschiedene Straßen, die Perlentore, 12 Perlentore nach der Offenbarung. Und diese Straßen von den Perlentoren gehen alle auf die Mitte. Und dann gibt es so 3 Kreise, die konzentrisch ineinander liegen. Von welcher Seite man auch kommt, geht man auf die Mitte zu. In der Mitte steht Christus. Christus ist uns gemacht. Dann kommt man zueinander. Kommt man auf eine andere Spur, meine Meinung oder dies oder das oder jenes, dann kommt man in den Kreis und dann läuft man ins Leere, im Grunde genommen. Also hier sieht er Entwicklungsmöglichkeiten. Da ist noch Luft nach oben, sagt man heute so, nicht? Da kann doch was gehen. Macht meine Freude vollkommen. Hier kommt übrigens auch die Freude. Die Freude macht vollkommen, dass ihr da auch an dem Stück noch arbeitet. Da kann noch was kommen. Eines Sinnes. Gleiche Liebe. Einmütig. Und einträchtig. Wir streiten uns über diese und jene Sachen, aber wir streiten uns so, dass wir uns zueinander streiten und nicht auseinander. Dass das Band, das uns verbindet, nicht zerbricht. Unser seinerzeitiger Vorstand, der hatte eine bestimmte Sicht, wie wir unsere Fragen klären sollten. Da ging es um Abstimmungsverhalten. Und nachdem das zweimal abgelehnt wurde von der Mitgliederversammlung, hat er von einem Tag auf den anderen sein Amt niedergelegt und ist mitsamt seiner Frau aus der Gemeinschaft ausgetreten. So. Einmütig. Das ist leicht, wenn alles nach meiner Mütze geht. Wenn alle sich ducken, wenn ich mich erhebe und dann sich nicht mehr trauen, noch was zu sagen. Also ich kann so unbelastet erzählen, weil ja nicht von hier, es sind ja andere, wo ich so meine Erfahrungen sammeln durfte. Einmütig und einträchtig. Das hat vielleicht auch etwas damit zu tun, nach dem gleichen Streben. Man kann nach dem gleichen Streben und trotzdem sich fetzen. Aber irgendwann muss das mal überwunden werden. Und das ist etwas, was ich beispielsweise in unseren Leitungsgremien im Verband sehr schätze. Da gibt es auch sehr unterschiedliche Meinungen und Sichtweisen, unterschiedliche Prägungen und Hintergründe. Und da wird auch richtig zur Sache gestritten. Aber dann finden wir uns wieder und einigen uns. Und wir geben immer wieder als geistliche Leitlinie an, dass wichtige Entscheidungen nicht per Mehrheitsbeschluss, also 51%, sondern mit großer Mehrheit entschieden werden. Also nach Möglichkeit einmütig. Einmütig heißt nicht, dass alle das so sehen. Also sie ziehen mit und sagen, gut, wenn ihr das so seht, ja. Also, ach, was haben Sie bei uns gesagt? Da ist die, also Grundstückswahl, nicht? Nachher am Ende. Da ist die Kläranlage direkt nebenan und die Feuerwehr. Sagt heute kein Mensch mehr was. Dabei war das Grundstück so billig. Und die Stadt hat es uns gegeben und dann nochmal was runtergelassen vom Preis. Also, eigentlich können wir Gott nur auf den Knien danken. Aber was wurde da diskutiert? Und was wurde dort gestritten? Und wie viele Leute haben wir verloren auf diesem Weg? Alles bräuchte nicht zu sein, ist aber so, so sind wir. Und wenn der Herr Jesus durch seinen Geist und sein Wort uns nicht beieinander halten würde, wer weiß, was da noch alles passiert wäre. Jetzt kommt der Knüller, der uns besonders nahe liegt. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen. Paulus, du bist ein Menschenkenner. Paulus hat viele Erfahrungen. Ich glaube, die ersten Erfahrungen hat er mit dem eigenen Herzen gemacht. Oder zumindest die tiefgreifendsten Erfahrungen. Tut nichts aus Eigennutz, also zum eigenen Vorteil, oder um mich ins rechte Licht zu setzen und dergleichen, oder um eitler Ehre willen, damit die Leute mich angucken und anstaunen, wie gut ich bin, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ach, ist das schön, dass der Paulus da schreibt. Ihr lieben Geschwister, nehmt das endlich mal ernst und akzeptiert mich endlich mal. Ihr duckt mich immer. Also, ich rede nur mal so, nicht? Also hier steht's doch. Ihr sollt mich höher achten als euch selbst. Das funktioniert leider nicht. Es gibt eine schöne Geschichte, würde ich Ihnen gerne erzählen oder vorlesen, aber das leidet die Zeit nicht. Die drei Eiszapfen heißt diese Geschichte von einem heute nicht mehr so bekannten Evangelisten geschrieben, wo einer, ein Schwacher, sagt, wenn ihr zu mir lieb seid, dann gehorche ich euch. Das waren die drei führenden Brüder, die vorne am Brüdertisch saßen und das Sagen hatten in der Gemeinschaft. Und irgendwann sagt er, ihr habt mich nicht mehr lieb, brauche ich euch nicht mehr zu gehorchen. Können Sie sich vorstellen, was daraus kam? Und dann ging er zu einem Seelsorger und klagte ihm sein Leid, dass die Vereinbarung nicht eingehalten wurde. Und dann hat er ihm den Kopf zurechtgerückt und hat gesagt, seien Sie, wenn das drei Eiszapfen sind, drei lieblose Leute, dann seien Sie der, der die zum Schmelzen bringt, durch Ihre Liebe. Merken Sie den Zusammenhang? Vorher, Liebe, ach, liebe Geschwister, die können einen mit ihrer Liebe so fertig machen und unterdrücken und ich weiß nicht was alles, dass man seines Lebens nicht mehr froh wird. Das ist nicht die gesunde, geistliche, herzliche, tragfähige Liebe. Die bringt aber Eiszapfen zum Schmelzen. Die macht es warm. Auch wenn es manchmal im Karton rappelt. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ihr lieben Leute, das kann ich im Grunde nicht von mir aus. Uns allen steckt in irgendeiner Weise der Hochmut, ich nenne es jetzt mal deutlich beim Namen, der Hochmut in den Knochen oder in den Genen oder wo auch immer. Und wenn da nicht der Herr Jesus hilft und mir ein Licht aufsteckt, werde ich immer denken, die anderen sind schuld. Die haben mich nicht lieb, die nehmen nicht Rücksicht. Und wenn die nicht so wären, dann müsste ich nicht so sein. Und es ist unglaublich, wenn man in der Schule des Herrn anfängt, über solche Dinge nachzudenken, wie erschreckend es ist, wenn er ins eigene Herz hineinleuchtet und man entdeckt, zu welchen Gedankengängen man fähig ist. Empfindlichkeit, Hass, Zorn, Ablehnung, all diese bösen Dinge, das sind manchmal Klitzekleinigkeiten, aus denen dann etwas erwächst, was das ganze Leben vergiftet und auch das Gemeinschaftsleben belastet, bis hin dazu, dass eine Gemeinschaft unter geradezu etwas wie einen geistlichen Bann kommen kann, weil solche Dinge irgendwann mal so stark waren, nie geklärt worden sind. Es ist ein Jammer. Ein jeder sehe nicht auf das Seine. Das tun wir alle. Das tun wir alle. Ich habe so einen schönen Spruch, ich habe es mit den Sprüchen, den zitiere ich ab und an. Ein braver Mensch vergisst sich nie. Nee, Moment, jetzt bin ich aus dem Kommando zurück. Ich habe jetzt den Anfang nicht richtig gekriegt. Also ein braver Mensch denkt an sich stets zuletzt. Aber dann kommt der Satz, doch er vergisst sich nie. Und lieben Leute, wir können noch so bekehrt und noch so Bibelleser und so weiter sein. Wir haben alle unglückseligerweise ein menschliches Herz. Das schlägt seinen Takt und das können wir nur begrenzt steuern. So, aber wir dürfen in der Schule des Herrn, und dazu gibt es Gemeinschaft, auch. Und darum ist sie unerlässlich für die Nachfolge. Da dürfen wir studieren, indem wir erleben, wie andere gar nicht so selbstlos sind und ich mich dann aufrege und dann auf einmal merke, ich bin ja leider nicht besser. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Und wenn Sie diesen Maßstab anlegen, wenn ich mich jetzt erwärme, wenn ich jetzt an dieser Stelle nicht nachgebe, warum mache ich das? Ich denke, weil ich Recht habe oder weil es Recht ist, weil es nicht Recht ist, wenn das so entschieden ist oder sowas. Und auf einmal merke ich, da sind noch ganz andere Dinge dabei. Ich möchte Recht behalten. Ich möchte, dass mein Rat gehört wird. Irgendwas fordert mich dabei heraus und ich kann dann eigentlich schlecht nur zurück. Eine Beziehung zwischen Menschen funktioniert auf Sicht nur, wenn man es lernt, in dieser Weise unter der Oberherrschaft des Herrn miteinander umzugehen. Das ist echte Liebe, wenn ich mich zurücknehmen kann, weil es dem anderen dient, weil der Herr Jesus es vorgelebt hat. Das ist dieser wunderbare Christus-Psalm von Vers 5 bis Vers 11. Und der zielt auf, darum hat ihn Gott erhöht, hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und ihr lieben Geschwister, wenn zwei Menschen, die miteinander verstritten sind, die sachlich so weit auseinander sind, dahin kommen, dass sie vor diesem ihrem Herrn auf die Knie gehen, da finden sie eine Basis zu einem Verständnis. Und nur da. Die Lösung besteht nie darin, dass man jetzt an der Sache rummacht oder sowas. Das muss natürlich auch mal geklärt werden. Aber wichtiger ist es, wenn sowas sich verhakelt hat, dass man auf diese Knie kommt vor dem Herrn. Und es ist nicht das Schlechteste, wenn man merkt, in einer Sitzung oder bei einer Mitgliederversammlung, man kommt nicht mehr weiter, dass man sagt, wir unterbrechen die Verhandlung, nehmen uns einige Zeit zur Stille und beten, und dann fangen wir neu an. Und es ist nicht selten gewesen, dass auf diesem Wege auf einmal eine Klärung kam, weil jeder sich darum bemüht hat, sich auszurichten auf den Herrn, auf das Zentrum, auf einmal das Einigende im Vordergrund stand. Und dann konnte man eine Entscheidung treffen, die nicht auseinanderbrachte. Dass sie den Namen Jesu sich beugen sollen, alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Diese Dinge, die ich jetzt ein bisschen breiter dargestellt habe, die Prägung in dieser Gemeinde und die Steigerungs- oder Entwicklungsmöglichkeiten, die Paulus noch sieht, die zielen auf das eine, nämlich dass Jesus wiederkommt, sein Reich aufrichtet und seine Ehre vor allen Menschen auf der ganzen Welt erkennbar wird. Wir ehren ihn durch solch ein Verhalten. Und es ist nicht zufällig, dass Paulus nach diesem Christuspsalm wieder in die Niederung des Gemeindealltags hinabsteigt und sagt, also meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam, das waren doch erwachsene, mündige Menschen, wie ihr gehorsam gewesen seid, naja, nicht ihm, sondern dem Herrn, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, stellen Sie sich mal vor. Also ich war mal Soldat und wenn wir technischen Dienst hatten, das war nicht immer so furchtbar prickelig und wir hatten dann mit der Zeit den Bogen raus, wie man das machen musste. Wenn der Vorgesetzte kam, waren wir eifrig an der Arbeit. Man saß, also ich nicht, aber andere. War ja vorbildlich, naja, klar. Also die hatten dann die Bildzeitung so und den Putzlappen da im Panzer. Und wenn da ein Vorgesetzter kam, ging es weg und die Bildzeitung war weg und dann so. Also das war manchmal wirklich nicht viel zu tun. So. Das machen die nicht. Die machen nicht dies da Vorschrift. Wenn einer guckt, sind sie fromm. Und dann können sie auch, wenn niemand guckt, ganz anders. Das ist auch eine Versuchung und Verlockung. Paulus sagt, das macht ihr nicht toll. Die sind immer auf der Spur, auch wenn keiner hinguckt. Schaffet, dass ihr selig werdet. Schaffen, das ist so ein Begriff aus dem Schwäbischen. Schaffen, schaffe, schaffe, Häusle baue. Ja. Schaffet! Wir sind hier gefordert, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Keine gleichgültige Sache, die man so nebenher machen kann, da hängt was von ab. Also mit Furcht ist nicht Negatives, Schreckliches gemeint. Aber ich nehme die Sache ernst. Das ist kein Ding. Warum? Weil es auf das Ziel zugeht. Und dann diese starke Ermutigung: Gott ist, der in euch wirkt, beides. Wollen und vollbringen. Nach seinem Wohlgefallen. Was macht ihr noch so langsam voran? Gott hat alles bereitet. Jetzt man ran. Und dann kommt er so praktisch, tut alles ohne Murren. Wenn Sie nichts anderes mitnehmen, dann schreiben Sie sich den Satz mal auf ein Stück Papier und dann halten Sie mal Rückschau morgen Abend. Habe ich heute alles getan ohne Murren? Oh, ich könnte das nicht so ohne weiteres sagen, leider. So weit bin ich noch nicht. Aber Gott wirkt und daran will ich mich halten. Ohne Murren und ohne Zweifel. Klammer auf. Darum ist es so wichtig, dass wir nicht Solisten sind, sondern eingebettet in eine lebendige Gemeinschaft, weil wir immer wieder mal in die Gefahr kommen und sagen, lohnt sich das? Der Zweifel lauert. Und das kann uns sehr konkret anfallen. Heute war bei uns sogenanntes Frauenfrühstück. Meine Frau ist damit in dem Leitungsteam. Alles gut gewesen, viele Leute da, etc. pp. Und dann sagt sie, ach. Und dann erzählt sie, wie niedergeschlagen sie ist. Und ich weiß gar nicht, ob ich das machen soll, ob die mich wollen. Und ich bin schon so alt und ich weiß nicht alles. Seit habe ich nicht gesagt, aber sinngemäß, du spinnst. Das ist Anfechtung, das ist Entmutigung. Und das war jetzt ziemlich brühwarm. Dass man irgendwann auch mal Jüngere nachkommen lässt, kein Problem. Aber das Problem ist, dass die nicht nachkommen. Das ist das Problem. Na gut. Ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid. Ohne Tadel und lauter, das heißt nicht, dass wir nicht mal was verkehrt machen. Das heißt nicht, dass immer alles bei uns Paletti ist. Aber das bedeutet, ich sage es jetzt bewusst mal so ein bisschen platt, dass der Herr seine Freude daran hat, dass ich den Weg gehe mit ihm, den er bereitet hat, auf den er mich begleitet, auf den er mich fördert. Lauter seid Gottes Kinder ohne Makel in den Augen Gottes, mit, das habe ich dazugefügt, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter der Welt. Wir haben es mit der Prägung. Die Prägung durch das Lesen des Wortes, durch das Beten, durch die praktischen Erfahrungen, durch das Leben, das verbindliche Leben in einer engen Glaubensgemeinschaft. Also mit eng ist, dass man Gelegenheit hat, sich aneinander zu reiben, sonst hat es keinen Wert. Das sorgt dafür, dass wir auf dem Weg vorwärts kommen und dass das Licht scheint. Und das ist so etwas Herausforderndes für die Menschen um uns herum. Ja, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Wieder eine ganz schlichte Sache. Tun, was das Wort sagt, täglich neu. Und dann kommt was Merkwürdiges mir zum Ruhm an dem Tag Christi. Darum geht es mir jetzt, dass er wieder in diesen praktischen Sachen wieder darauf kommt, wir gehen dem Tag des Christus entgegen. Das Ziel winkt. Es lohnt sich, dran zu bleiben, weiterzugehen, nicht zurückzubleiben, nicht müde zu werden, nicht zu verzagen. Und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, was auch immer das bedeutet, ich finde das nicht so einfach zu erklären, so freue ich mich. Er spricht von Opfer und meint damit nicht nur, was so im Klingelbeutel tun oder meinetwegen auch eine saftige Spende geben, sondern er meint ein echtes Opfer, das auch sehr persönlich einschneidend sein kann. So freue ich mich und freue mich mit euch allen. Darüber sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen. Das muss ich heute Abend noch meiner Frau unbedingt prüfen, wieder sagen, ist mir vorhin nicht eingefallen. Das ist das Ziel. Und diese Freude winkt nicht nur am Ziel, die dürfen wir jetzt auch schon unterwegs erleben. Wenn etwas von dem erkennbar wird, was nur Jesus bewerkstelligen kann, was er herausarbeitet in unserem Leben, im Leben der Geschwister, im Leben von jungen Leuten, im Leben von Älteren, vielleicht von solchen, die spät berufen sind zum Glauben. Und dann kann man, ich erinnere an das, was Paulus ziemlich am Anfang schreibt, dann kann man nur staunen, was der Herr Jesus anstellen kann mit Menschen, die ihm zuhören, die ihm folgen, die ihm Glauben schenken und die das einfältig machen, was er ihnen sagt, ohne Meckern, ohne es besser zu wissen und so weiter. Unsere Prägung. Wir müssen uns da nicht sonderlich bemühen, da irgendwelche extravaganten Dinge anstellen. Wir müssen nur unser normales Leben leben mit ihm und mit den Geschwistern. Dann sorgt er dafür, dass dabei was Gutes herauskommt. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, welch eine Fülle steckt in diesen Versen, welch ein Reichtum liegt darin, auf dein Wort zu achten, dir zu folgen und die Wirklichkeit der Gemeinde, des Lebens in der Gemeinschaft zu bejahen, so wie sie ist und nicht wie ich sie mir wünsche. Herr, du musst uns die Augen, das Verständnis, das innere Verständnis und vor allen Dingen unser Herz öffnen, dass du prägend hineinwirken kannst. Und es tut uns leid, wo wir das nicht verstanden haben und ausgewichen sind. Aber du hast Geduld. Vielen Dank dafür. Wecke in uns das Verständnis, warum dies und das so ist, wie es ist und was du daraus machen willst. Und dann lass uns staunen über das, was du vollbringst. Und halte uns immer wieder neu den Blick frei auf dein Ziel. Mit uns persönlich, mit unseren Geschwistern, mit den Menschen, zu denen du uns schickst und für diese Welt und deine Gemeinde. Vielen Dank, Herr, dass wir viel Grund haben zur Freude und Dankbarkeit. Amen.